Die Börsenwelt, die verändert sich. Anlegen am Kapitalmarkt, das bedeutet heute Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Mit dem Plutos Finanz Podcast wollen wir diese und viele weitere Finanzthemen aufgreifen und mehr Licht ins Dunkle bringen. Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Plutos Finanz Podcast. Mein Name ist Marius Becker und ich freue mich, Sie hier zu einer ganz besonderen Folge begrüßen zu dürfen. Im Hinblick auf den 8. März, den Internationalen Frauentag, haben wir diese Folge dem Thema Frauenfinanz gewidmet. Und genau dafür haben wir verschiedene Kolleginnen und Kollegen aus unserem Unternehmen heute zu Gast im Podcast. Zu Gast als Interviewpartner haben wir heute Dr. Gerald Müller, unseren Spezialisten für Renten- und festverzinsliche Wertpapiere, Mechthild Albrecht aus dem Assistenzbereich, unseren Vermögensverwalter Michael Scholtes, sowie unseren Leiter des Portfolio-Managements, Askan Iredi. Darüber hinaus haben wir Portfolio-Manager Sven Falkenhainer, Vermögensverwalterin Sabine Trautmann und Jan Battermann hier zu Gast. Wir haben das Format Podcast so aufgebaut, dass wir zwei Fragen an alle Kolleginnen und Kollegen stellen. Und wir werden die Frage stellen und danach habe ich die Antworten für Sie aneinandergereiht, dass Sie jeweils zu der Frage die Antworten der verschiedenen Kolleginnen und Kollegen hören. Ich freue mich, Sie dabei zu haben und kann an dieser Stelle sagen, viel Spaß beim Zuhören. Wie können Frauen ihre finanzielle Unabhängigkeit stärken und langfristig finanzielle Ziele erreichen, insbesondere angesichts von Herausforderungen wie Gehaltsunterschieden und Unterbrechung der Berufstätigkeit aufgrund von Familienpflichten?
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so ein frauenspezifisches Thema, sondern das betrifft ja vor allen Dingen alle, die zu einer Partnerschaft, zu einer Familie gehören. Ich kenne in meinem Umfeld auch Paare, wo sie arbeiten geht und er sich um die Kinder kümmert. Das ist eher die Frage, ist in einer Partnerschaft jemand bereit, sich in die finanzielle Abhängigkeit eines anderen zu begeben? In meiner Generation, meiner Eltern, war das so üblich. In meiner Generation, in der Babyboomer, hat da, meine ich, ein Umdenken eingesetzt. Nach meiner Ansicht sollte ein junges Paar sich über zwei Dinge im Klaren sein und das gemeinsam lösen. Erstens muss einer der beiden kürzer treten, müssen beide kürzer treten für die Kinder. Und wenn ja, wie schafft man dann einen Ausgleich? Und das Zweite, glaube ich, ist wichtig, dass man getrennte Konten führt, sodass beide dann auch in der Lage sind, sich ein kleines Vermögen aufzubauen. Und dann hat man vielleicht noch ein drittes gemeinsames Familienkonto. Das klingt jetzt so, als würde man schon über eine Trennung nachdenken. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich einmal grundlegend über finanzielle Fragen geeinigt hat und dann nicht immer neu verhandeln muss. Und ich möchte in dem Zusammenhang noch erwähnen, dass unser Steuerrecht da eigentlich hinter der Entwicklung hinterherhängt nicht. Wir kennen immer noch die Steuerklassen, wir kennen das Ehegattensplitting. Ich denke, beides gehört irgendwie abgeschafft und man muss dann für die Familien einen Ausgleich schaffen. Die sollen sich da nicht schlechter stellen.
Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr vielschichtige Frage. Ich denke, das sind sehr viele verschiedene Komponenten, die da mit reinspielen. Natürlich geht es darum, dass man, wenn denn die finanziellen Mittel vorhanden wären, damit anfängt, dass man für sich persönlich als Person spart, in welcher Form auch immer. Das muss man sich dann anschauen, was für diese Situation dann passend ist. Könnte theoretisch ein klassisches Sparbuch sein, kann ein Festgeld sein, kann ein Fonds sein. Da gibt's ja verschiedene Produkte, die in Frage kommen. Die private Rente, die man vielleicht als Frau so geplant hat und vielleicht auch schon die läuft, die sollte man auch für sich behalten und nicht in eine etwaige Familie reinstecken oder in irgendwelche anderen Pläne, damit die auf jeden Fall erhalten bleibt, weil wenn die einmal weg ist, dann ist sie verloren und das ist sehr, sehr schade für die Zukunft und fürs Alter, weil darauf ist sie ja ausgelegt, dass sie fürs Alter etwas bringt und das hat dann weniger Sinn, wenn man die mittendrin dann auflöst, um die für was anderes zu verwenden. Selbst wenn man sie zwischendurch beitragsfrei stellt oder den Beitrag reduziert, weiterlaufen lassen. Wenn ich in einem Familienkonstrukt bin, ob nun verheiratet oder nicht, ist mir völlig egal, und einer von den beiden zwecks Familienplanung sich um die Kinder kümmert, dann sollte es meiner Meinung nach schon so sein, dass derjenige, der das Geld nach Hause bringt, für denjenigen, der gerade kein Einkommen hat, etwas zurücklegt. Sich anteilig sozusagen beteiligt an dessen Spargeschichten und das übernimmt, ob das jetzt nun die private Rente ist, eine Kapitallebensversicherung, was auch immer, dass man sich da vorher drüber Gedanken macht, dass der nicht zu Hause bleibt, dadurch keinen finanziellen Nachteil hat. Das fände ich nur gerecht. Und das andere, was Frauen immer noch als Thema haben, weil sie ja oft noch diejenigen sind, die dann zu Hause bleiben, wenn Kinder kommen, dass die möglichst schnell wieder in die Arbeit kommen. In welchen Konstrukten auch immer, auf dem Land ist das wieder oft anders als in der Stadt. Das kommt immer sehr auf die individuelle Situation drauf an, ob man zum Beispiel die Oma mit heranziehen kann, dass sie erstmal aufpasst auf das Kind und Mutter kann wieder arbeiten gehen, oder ob man in der Stadt ist und es da genügend Kinderkrippenplätze gibt, wo das Kind unterkommen kann, damit die Mutter möglichst schnell wieder arbeiten kann. Das ist aber auch immer eine Typfrage. So habe ich das in meinem Bekannten- und Freundeskreis erlebt, dass es da welche gibt, die sagen, ich bleibe auf jeden Fall so lange zu Hause bei meinem Kind, bis es in den Kindergarten geht. Das ist mir egal, was mir das im Alter an Geld kostet. Mir ist es wichtiger, fürs Kind da zu sein. Und die anderen sagen, nein, ich möchte meine berufliche Geschichte weiter vorantreiben. Ich gehe nach 8 Wochen wieder arbeiten. Und so muss man jede Situation sehr individuell betrachten.
Ja, also da sprichst du schon das Richtige an. Also da gibt es schon einen signifikanten Nachteil für die Frauenwelt, die im Job stehen, denn die Frau übt den gleichen Job aus wie der Mann, aber verdient deutlich weniger. Es ist zwar etwas besser geworden über die letzten Jahre, aber die Schere klafft immer noch ziemlich weit auseinander für meine Begriffe. Also da entsteht schon so für die Frau, die im Job steht, schon die erste Versorgungslücke im Alter. Und das Zweite, was meiner Meinung nach hinzukommt, ist halt auch dann, wenn der Kinderwunsch mal ansteht, ist es ja in der Regel so, dass die Frau zu Hause bleibt und der Mann weiter arbeiten geht. Die Frau kümmert sich ums Kind und um den Haushalt. Dementsprechend kommen auch da keine Gelder mehr in die Versorgung rein, ins Alter, also nichts mehr in die Rentenkasse mit rein. Und das finde ich, sollte man generell in der Beziehung mal überdenken, ob nicht einfach, wenn es möglich ist, der Mann und die Frau sich einfach die Elternzeit teilen. Das ist eine gute Sache für den Vater, der natürlich dann zum Kind einen besseren Draht aufbauen kann, glaube ich, nach der Geburt, und beide halt auch dementsprechend nicht mehr so lange aus dem Job sind.
Ja, ich glaube, gerade für Frauen ist es besonders wichtig, sich über das tradierte Bild, was die letzten Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte bestand, hinwegzusetzen und ganz aktiv ihre eigene Vorsorgeplanung anzugehen. Das bedeutet, sich damit auseinandersetzen ist das Erste und dann auch handeln, konsequent handeln, weil natürlich sowas wie letztlich das Einkommensgap auch dadurch ausgeglichen werden kann, wenn es real besteht, dass man eben vorsorgt. Und das ist, glaube ich, am Ende die ganz wichtige Mitteilung.
Ich denke, durch frühzeitige Planung und den Aufbau eines finanziellen Sicherheitsnetzes können auch Frauen auch während Unterbrechung der Berufstätigkeit ihre langfristigen Ziele erreichen. Gleichzeitig aber ist es wichtig, dass Unternehmen flexiblere Arbeitsmodelle anbieten, um Frauen zu unterstützen, die Familie und Beruf vereinbaren möchten oder müssen.
Grundlegend denke ich, dass das ein Thema für Männlein wie Weiblein gleichermaßen sein sollte. Allerdings hast du es in der Frage schon betont, die Stichpunkte Unabhängigkeit und Familienpflichten. Ich denke, da stechen wir Frauen doch hinaus. Ja, und wie können sich Frauen da ihre finanzielle Unabhängigkeit stärken? Ich denke, ganz wichtig ist, wenn sich die Frauen aktiv mit ihren Finanzen auseinandersetzen, mal ein Budget erstellen, langfristige finanzielle Ziele setzen und dann auch regelmäßig überprüfen, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Um die Chancen auf höhere Gehälter und berufliche Erfolge zu erhöhen, ist es natürlich auch wichtig, in die eigene Bildung und die berufliche Entwicklung zu investieren. Zusätzliche Einkommensquellen könnten ein Thema sein, wie zum Beispiel durch Investitionen oder Nebentätigkeit. Was ich auch finde, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass finanzielle Unabhängigkeit ein Prozess ist, der Zeit und Engagement erfordert. Es muss einfach ein Bewusstsein für die Zukunft geschaffen werden. Weißt du? Einfach mal durchrechnen, was bedeutet das für mich, 10 Jahre lang 50 Euro zu sparen oder im Gegenzug 150 Euro. Ich muss mir bewusst machen, was ist das für ein Unterschied, wie kann sich das eventuell entwickeln mit einer Performance zwischen 3% und 7% als Beispiel. Was macht das für einen Unterschied für mich? Was brauche ich später an Geld? Brauche ich für ein Geld, wenn ich später mal in Elternzeit gehe? Ja, und dann natürlich die Frage, wie kann ich das erreichen und was kann ich monatlich dafür sparen?
Ja, also zunächst glaube ich mal, dass für Frauen natürlich genau das Gleiche wie für Männer gilt. Natürlich gibt es hier ein paar Unterschiede, leider hier noch zum Beispiel das Gender Pay Gap. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal wichtig, sich langfristige Ziele zu setzen und dann bei A anzufangen, zum Beispiel, indem man erstmal sich eine Cash-Rücklage anspart über ein paar Monate. Man sagt ja immer so als Faustregel 3 bis 5 Monatsgehälter, je nachdem, wie sicher man sich mit den Monatsgehältern fühlt. Das ist eine individuelle Frage. Und dann gilt es halt darüber nachzudenken, welche Ziele man langfristig hat und wie man die erreicht. Das ist dann eine andere Frage.
Welche spezifischen finanziellen Strategien und Instrumente sind besonders relevant und wirksam für Frauen, um ihre langfristige finanzielle Sicherheit aufzubauen und zu erhalten, einschließlich Themen wie Investitionen, Altersvorsorge und Vermögensaufbau?
Ja, vielleicht erstmal zum Thema langfristiger Vermögensaufbau. Auch das ist ja kein Thema, was jetzt nur Frauen betrifft. Das betrifft uns alle. Da haben Sie im Grunde einen Vorteil, nicht? Wenn Sie langfristig planen können, ist das ja eine andere Situation, als wenn Sie auf ein bestimmtes Datum hin sparen, vielleicht für den Kauf eines Hauses oder eines Autos, dann sollten Sie zusehen, dass Ihr Vermögen kontinuierlich steigt, weil dann müssen Sie vielleicht auch in Kauf nehmen, dass die durchschnittlichen Renditen nicht so hoch sind. Können Sie lange planen, können Sie riskanter investieren, beispielsweise in den Aktienmarkt, damit haben Sie im Durchschnitt höhere Erträge, aber müssen eben auch mit Rückschlägen rechnen. Ja, aber zum Thema Altersvorsorge muss ich mich noch mal kurz aufregen, denn wir haben irgendwie in Deutschland eine Situation, wo 30-40% der Haushalte gar keine Chance haben, ein Vermögen aufzubauen. Und da rede ich noch gar nicht von Familien mit Kindern. Ich glaube, Familien mit 2-3 Kindern sieht die Situation noch mal schlechter aus. Ich glaube, das ist wirklich ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft und erklärt auch maßgeblich, warum wir hier im internationalen Vergleich sehr niedrige Geburten haben. So, aber jetzt zum Thema Strategien und Instrumente. Das ist sicherlich typabhängig. Da gibt es den Anlagetypen, der das alles gerne selber machen möchte. Der gibt dann auch vielleicht mit Erfolgen an, aber man muss immer bedenken, es gibt auch die weniger erfolgreichen, die dann nicht so im Licht stehen. Andere sagen, ich lasse das eine Vermögensverwaltung machen oder ich investiere in Fonds, dann ist es wichtig, dass Sie Vertrauen haben in denjenigen, denen Sie Ihr Geld anvertrauen. Und drittens, und das ist eine Strategie, die zunehmend favorisiert wird, nicht? Auf YouTube gibt es diesen Kanal Finanzfluss, da wird das ganz gut dargestellt, das ist einmal anlegen und dann eben abwarten, auf die Kosten achten. Und dann bietet es sich an, eben auch in ETFs zu investieren. Da können Sie auch international investieren, ohne dass Sie da eingeschränkt sind. Und dann, der Börsenguru André Costolani sagte das schon immer, schauen Sie nach 5 Jahren rein, wie hat sich das Vermögen entwickelt. Hat es sich gut entwickelt, freuen Sie sich. Hat es sich schlecht entwickelt, ist es ein guter Zeitpunkt, nochmal nachzukaufen. Grundsätzlich macht es immer Sinn, sich mit Finanzthemen auseinanderzusetzen, obwohl das ja ein vermeintlich unangenehmes Thema ist. Ich setze mich schon lange dafür ein, dass in den Schulen Themen wie Wirtschaft und Finanzen verstärkt unterrichtet werden. Ich finde, das ist keine gute Entwicklung, dass wir hier nach den OECD-Daten in dem Kenntnisstand der Schulabgänger hinter China und Korea zurückliegen.
Wieder eine sehr interessante und verschachtelte Frage. Und auch da möchte ich ganz an den Anfang stellen, dass es immer auf die individuelle Situation ankommt und auf die individuelle finanzielle Situation. Ganz viele Frauen, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, konnte und musste, je nachdem, haben da ganz verschiedene Ansätze. Manche haben gesagt, ich habe kein Geld, ich kann nicht sparen. Manche haben gesagt, ich habe kein Geld, ich will aber trotzdem sparen. Und die anderen haben es gar nicht nötig zu sparen, tun es aber trotzdem. So muss man sich das auch immer in Einzelnen angucken. Aber die Instrumente und die Strategien, die es dafür gibt, sind natürlich auch wieder vielseitig. Ich kenne zum Beispiel von meiner Schwester in Hamburg das sehr gut. Die ist seit langen Jahren selbstständig unterwegs und sagt, ich möchte mich gerne nur Frauen anvertrauen. Das hat verschiedene Gründe. Ich wende mich an einen frauenspezialisierten Anbieter, der mir nur für Frauen konzipierte Produkte sucht, egal ob es meine Versicherung oder meine Vermögensanlage oder was auch immer angeht. Da fühle ich mich gut aufgehoben. Das ist die eine Variante. Und das, finde ich, wird in vielen Bereichen sehr unterschätzt und einfach vom Tisch gefegt. Ich glaube, das hat auch in der Vermögensverwaltung seine Berechtigung, sowas mal zu überlegen und zu sagen, okay, wir machen spezifisch für Frauen vermögensbildende und vermögensverwaltungstechnische Produkte. Weil es gibt viel zu viele Frauen, die Vermögen haben, aber die nicht sich entsprechend angesprochen fühlen, um sich so einer Vermögensverwaltung anzuvertrauen. Dann ist mir ganz wichtig, in dem Zusammenhang auch auf die gesundheitlichen Aspekte hinzuweisen, die es für Frauen natürlich wieder gibt, weil die eine ganz andere körperliche Belastung haben, wenn sie zum Beispiel Kinder bekommen, als Männer, die es nach wie vor klassischerweise nicht tun. Und in demzufolge gibt es ja in späteren Jahren auch Konsequenzen für die Frauen, sodass ich mir da auch wünschen würde, dass es da frauenspezifische Gesundheitspakete gäbe, für die man dann vorsorgen kann, für die dann der Mann zum Beispiel vorsorgen kann, die Frau aber auch selber vorsorgen kann und sagen, in dem Fall, in dem ich dann ausfalle, greift dann so eine Versicherung oder das Vermögen, was ich bis dahin aufgebaut habe oder. Dann gibt es nach wie vor die klassischen Lebensversicherungen als Kapitallebensversicherung. Auch da muss man sich die individuelle Situation anschauen und auch da kann ich immer nur den Ratschlag und meine Meinung geben, dass es sehr sinnvoll ist, wirklich ganz genau zu überlegen, wenn ich so etwas habe und schon jahrelang anspare, ob ich das wirklich auflösen will, wenn es denn zu einem Engpass in der finanziellen Situation kommt, weil meistens ist das ein schlechter Ratgeber, so etwas, was man jahrelang aufgebaut hat, aufzugeben. Dann ist es für mich als nächster Punkt extrem wichtig und auch viel zu wenig beachtet, dass solche Produkte, die frauenspezifisch wären, dass die auch entsprechend flexibel gestaltet werden für die verschiedenen Situationen, in die eine Frau während ihrer beruflichen Laufbahn kommen kann. Ganz egal, ob es eine Scheidung ist, eine Mutterschaft, ich werde plötzlich gekündigt, ich sitze im Ausland alleine, weil ich irgendwie einen ausländischen Mann geheiratet habe, whatever. Da ist es für mich wichtig, dass ich auch da kurzfristig handeln kann und flexibel bleibe, um eben auf meine spezielle Situation kurzfristig reagieren zu können. Und der letzte Punkt, der mir so eingefallen ist zu dieser Frage, ist auch der steuerliche Aspekt, dass ich da eben auch auf die Frauensituation gucke. Wir haben ja seit Jahrzehnten bei Partnerschaften, bei Ehen, diese verschiedenen Steuerklassen, ob es da noch irgendwelche Vor- oder Nachteile gibt, was eine Frau besser oder schlechter machen könnte, das sollte auch in eine Beratung mit reinfließen.
Gut, das ist natürlich ein breit gefasstes Thema. Aber ich würde mal sagen, als erstes, das sind mehrere Bausteine. Als erstes würde ich erstmal auf den Arbeitgeber zugehen, wenn ich im Job bin, und mal schauen, was der Arbeitgeber so für Angebote für den Arbeitnehmer so hat, wie zum Beispiel vermögenswirksame Leistungen oder eine betriebliche Altersvorsorge, wo wieder steuerliche Vorteile im Alter für einen entstehen. Aber diese Lücke, diese Versorgungslücke schließt man nicht nur mit diesen beiden Themen, sondern man braucht natürlich noch auf der Privatebene, muss man einfach auch noch einiges tun, um eben im Alter nicht in die Probleme zu kommen, die Miete nicht mehr zu bezahlen zu können oder die Lebenshaltungskosten, die auf einen zukommen. Von daher wäre mein Tipp an die Frauen, man sollte sich in frühen Jahren dazu entschließen, immer einen gewissen Betrag seines Nettovermögens in gute Fonds- oder ETF-Sparpläne zu stecken. Das sind in der Regel breit gefasste Aktienkörbe oder Rentenkörbe, also mit festverzinslichen Wertpapieren. Teilweise sind diese ETFs mit Aktien und Renten auch gemischt und zusätzlich könnte man noch in das Thema Edelmetalle investieren, um das dann jeden Monat ratierlich aufzubauen. Man kann am Anfang, 200 Euro
die teilt man auf in 4x50 Euro, teilt die auf in unterschiedliche ETF-Sparpläne. Und wenn man dann vielleicht mal wirklich ein Kind bekommt und man ist raus aus dem Job, die Einnahmen, die monatlichen Einnahmen gehen runter, dann setzt man diese Ansparpläne einfach aus. Und wenn man wieder im Job ist oder auch Gehaltserhöhungen bekommt, kann man dementsprechend auch einfach wieder diese Ansparpläne aktivieren bzw. auch ausbauen. Ein weiterer Punkt ist auch eine eigene Immobilie. Man kann natürlich auch in jungen Jahren sich eine Immobilie zulegen, auch als Altersvorsorge, um einfach diese zu vermieten und dann über die Mieteinnahmen, die Darlehen, die man dann mit der Immobilie einhergeht, aufnimmt, runterzufahren, dass man im Alter dann noch ein zweites Standbein hat in Form einer Immobilie.
Ja, ich glaube, der Unterschied zwischen Männern und Frauen an der Stelle, sich Vermögen für schwierige Phasen im Leben als auch für das Alter aufzubauen, ist natürlich vom Grundbedürfnis sehr, sehr ähnlich. Aber ich glaube, dass eben das der Vermögensaufbau für Frauen gesellschaftlich manchmal vielleicht noch eine etwas größere Hürde darstellt, mental, rein praktisch natürlich nicht. Und die großen Themen wie spare ich zum Beispiel in Wertpapiere, wird ja heute allgemein mit ETFs gelöst. Das ist auch eine sinnvolle Art und Weise. Vielleicht gibt es aber eben auch noch andere und natürlich das individuelle Auseinandersetzen mit dem Kapitalmarkt, das gehört dazu. Ich merke im Bekanntenkreis, dass immer mehr Frauen sich tatsächlich um glücklicherweise um ihre eigenen Fragen auch kümmern. Und das finde ich toll, dass das Interesse mittlerweile einfach wächst. Dazu gehört aber eben auch noch als zweites Thema, dass man schon sehr früh im Leben sich beispielsweise eine Wohnung kaufen kann und selbst später die natürlich auch verkaufen kann, als auch sie einfach vermieten kann. Das sind Dinge, die sind gerade in Deutschland, und es hat mit Männern und Frauen gar nicht so sehr viel zu tun, in Deutschland immer noch sehr schwierig, weil man glaubt immer, dass man nur einmal im Leben etwas kaufen kann, aber das ist nicht wahr. Man kann bereits, wenn man schon über ein Einkommen verfügt, mit 25 anfangen, anstatt in Miete in eine eigene Wohnung zu investieren. Und das kann man natürlich auch übrigens mit 55 tun, wobei der Gesetzgeber da heute uns natürlich deutlich höhere Hürden bereits mitgegeben hat. Aber alles in allem, glaube ich, ist es ein größeres Ganzes, was eben dazu führt, dass man die Absicherung hat und in Krisenzeiten und im Alter eben vorgesorgt hat.
Grundsätzlich ist es wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen und sich über verschiedene Optionen zu informieren. Nur durch finanzielle Bildung lassen sich fundierte Entscheidungen über Finanzen treffen, die langfristig zum eigenen Rendite-Risikoprofil passen. Da Frauen tendenziell zu risikoaverseren Strategien neigen, sollten sie insbesondere in jungen Jahren ruhig auch mal offensiver agieren, um langfristig eine höhere Rendite zu erzielen.
Also in erster Linie würde ich auch da wieder keinen Unterschied machen zwischen Männlein und Weiblein, denn für beide gilt, ich brauche ein diversifiziertes Anlageportfolio, um das Risiko einfach ein bisschen zu streuen und langfristiges Wachstum zu fördern. Die frühzeitige Planung der Altersvorsorge, einschließlich der Nutzung von steuerbegünstigten Konten wie der betrieblichen Altersvorsorge und der privaten Rentenversicherung, sollten ausgenutzt werden. Und der Aufbau eines Notfallkontos oder Notfallfonds für unvorhergesehene Ausgaben oder finanzielle Engpässe finde ich noch ganz wichtig. Und natürlich, wie ich in meiner ersten Antwort schon gegeben habe, regelmäßig überprüfen und anpassen, ob meine Ziele und meine Strategie, die ich aufgesetzt habe, auch noch langfristig zu mir passen. Ich denke, es ist auch sehr wichtig, sich über Finanzbildung und Beratung zu informieren, einfach um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Jeder finanzielle Plan sollte individuell und persönlich auf die Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten sein. Also Marius, ich denke, es macht Sinn, generell sich als Frau mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, da finanzielle Bildung und Unabhängigkeit wichtige Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft sind. Wir Frauen haben natürlich oft andere finanzielle Herausforderungen wie längere Lebenserwartung, geringere Löhne. Gender Pay Gap ist immer noch ein Thema, auch in der heutigen Zeit noch. Oder halt die Unterbrechung der Erwerbstätigkeit aufgrund von Familienplanung und Pflichten. Also Frauen da draußen, folgender Rat. Gewisse finanzielle Bildung und Grundstock stärken nicht nur eure finanzielle Sicherheit, es lässt euch auch langfristig eure Ziele erreichen. Ihr trefft selbstbewusstere Entscheidungen und ihr könnt die Risiken besser einschätzen. Ihr habt dadurch die Kontrolle über euer Leben und eure Zukunft. Wenn ihr da draußen weitere Fragen habt oder Unterstützung benötigt, stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Ja, also zunächst mal sicherlich ist es sinnvoll, sich irgendwie einen Überblick zu verschaffen, was es überhaupt alles gibt, also unterschiedliche Assetklassen, Anlageklassen. Aber vielleicht im ersten Schritt erstmal auch anzuerkennen, oder es ist ja kein Geheimnis, dass die Rente für uns nicht reicht. Deswegen muss man privat vorsorgen. Da ist es natürlich so, dass es einmal in was man investiert eine Frage des Anlagehorizonts ist, inwieweit man vielleicht das Geld auch schon vorher braucht und natürlich auch die Risikotoleranz. Ich würde grundsätzlich immer sagen, dass die Aktienquote sich durch den Zeithorizont bestimmt. Mit anderen Worten, wenn man am Anfang seiner Karriere steht, noch in den 20ern ist zum Beispiel, dann macht es natürlich Sinn, einen sehr hohen Aktienanteil zu haben. Und je weiter man dann im fortschreitenden Alter unterwegs ist, desto mehr kann man halt das Risiko ein bisschen runterfahren. Wie man das jetzt genau macht, das ist auch ein bisschen Geschmacksfrage. Ich meine, Aktien sind natürlich historisch die Vermögensklasse, die Renditen am höchsten sind. Und dementsprechend sollte das auf jeden Fall ein wichtiger Baustein sein. Wie man das abdeckt, ist dann halt eine Geschmacksfrage. Es gibt natürlich ETFs, aktive, passive Produkte. Da ist am Ende ist auch eine Frage des Anlegertyps. Das sollte aber auf jeden Fall ein wichtiger Baustein sein, der den Großteil der Vermögensanlage ausmacht. Und je nach Geschmack kann man da noch andere Sachen beimischen, wie zum Beispiel Renten. Immobilien ist auch eine Frage, ob man es aktiv oder passiv macht. Da kann man zum Beispiel in börsennotierte Immobilienunternehmen investieren. Oder man sagt halt, ich gucke mir eigene Objekte an. Das ist natürlich auch immer mit einem entsprechenden Aufwand verbunden. Genau, das sind so Möglichkeiten. Was, glaube ich, einfach der ausschlaggebende Faktor ist, dass man einfach so früh wie möglich anfängt, monatlich zu sparen. Wie man das macht, ob das in einem Sparplan ist, auf ETFs, auf aktive Fonds. Wenn man unbedingt mal will, vielleicht auch eine Einzelaktie. Aber es ist, glaube ich, einfach wichtig, so schnell wie möglich anzufangen. Sich auch mal vielleicht anzuschauen, sich mal eine Zinseszinstabelle anzuschauen, damit einem wirklich mal bewusst wird, wie stark der Zinseszinseffekt über Jahre funktioniert. Dann macht das Ganze auch Spaß und ja, dann halt einfach möglichst früh anzufangen, das, was man hat, zur Seite zu legen pro Monat. Und wenn es nur 50 Euro sind, das reicht von Anfang auch. Und dann das Ganze nach und nach hochzuschrauben und dann wird man langfristig, glaube ich, Spaß haben.
Ja, dann kann ich sagen, vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die wir hier begrüßen dürften im Podcast und die Ihnen die Fragen beantwortet haben. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Fragen haben, das Thema Frauenfinanz gerne genauer beleuchten möchten oder zu Gesagtem heute im Podcast Fragen und Anmerkungen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung und ich wünsche Ihnen einen schönen internationalen Frauentag.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.